Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab es ihm. Also er durfte es nicht fressen. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Es steht in Lukas 15, das waren die Verse 11 bis 35. So. Und wenn man eine Weile Christ ist oder eine Weile in die Sonntagsschule ist, dann kennt man die Geschichte. Zumindest so halbwegs. Und man weiß meistens auch viele Details, die gar nicht in der Bibel stehen. Ob er eifersüchtig war, ob er neugierig war, der Junge. Das wissen wir alles gar nicht. Das steht ja nicht wirklich drin. Wir wissen nur, er ist gegangen. Und das Gleichnis vom verlorenen Sohn, also eine Beispielgeschichte, das ist die dritte, die Jesus in Lukas 15 erzählt. Am Anfang des Kapitels in Lukas 15, da steht, Verse 1 und 2, es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Es sind Menschen zu Jesus gekommen, Zöllner, Sünder, die Ausgestoßenen, die nicht akzeptierten in der Gesellschaft, die, mit denen eigentlich niemand oder kein anständiger Bürger etwas zu tun haben wollte. Sie kamen, um Jesus zu hören. Und dieser Jesus hat tatsächlich Zeit mit gerade diesen Menschen verbracht. Und das hat den Christen der damaligen Zeit nicht gepasst, den Anständigen, den Frommen, denen hat es nicht gepasst, dass Jesus mit denen Zeit verbracht hat. Menschen, die nicht so gelebt haben, wie man doch eigentlich leben sollte, die nicht so ordentlich waren und eben nicht so fromm. Und als Antwort auf diese Menschen erzählt Jesus die Gleichnisse. Zuerst vom verlorenen Schaf, dann vom verlorenen Groschen und als drittes das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Also Jesus hat diese Gleichnisse als Reaktion auf die Hartherzigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten erzählt. Die haben gesagt, um zu Gott kommen zu können, musst du perfekt sein. Und Jesus sagt mit diesen Geschichten eben, nein, du musst nicht perfekt sein, um zu Jesus kommen zu dürfen. Er sagt, ich bin für die gekommen, die verloren sind. Ich bin für die gekommen, an die niemand mehr glaubt. Ich bin für die gekommen, mit denen niemand etwas zu tun haben möchte. An einer anderen Stelle sagt Jesus, ich bin für die Kranken gekommen, nicht für die Gesunden. Also wer darf zu Jesus kommen? Alle. Wenn sogar die Kranken, die Verlorenen, die Ausgestoßenen, die Unperfekten zu Jesus kommen dürfen, dann dürfen wir es doch auch erst recht, die anderen, also nicht erst recht, dann dürfen wir es alle. Es gibt nichts, wo einen davon ausschließt, zu Jesus kommen zu dürfen. Und das ist egal, ob man Sünder oder ein Zöllner ist. Oder gerade die dürfen zu Jesus kommen, denn es sind meistens die, die erkennen, dass sie Jesus brauchen. Die Guten und Perfekten, die sehen ja nicht, dass sie Jesus brauchen, die verstehen das nicht. Jesus sagt, dass alle zu Gott kommen dürfen. Und bevor du jetzt denkst, ja, das weiß ich ja, ich bin schon seit dem 18. Jahrhundert Christ. Nein, bevor du denkst, das weiß ich ja schon, habe ich schon oft gehört, denk mal kurz drüber nach. Wenn alle zu Gott kommen dürfen, so wie sie sind, dann gilt es auch für deine Nachbarn. Der dich immer nervt, weil er die Musik so laut laufen lässt oder seinen Müll nie wegräumt oder was auch immer. Das gilt für die Familienangehörigen oder die in deinem Bekanntenkreis, die sich ständig über deinen Glauben lustig machen. Das gilt für die Menschen, die dich ständig nerven. Sogar dein Chef darf zu Gott kommen. Und das Tolle ist ja, sie dürfen zu Jesus kommen, bevor sie sich ändern. So wie du kommen durftest, bevor du perfekt warst. Das Ändern gehört natürlich dann dazu. Aber das ist ein Prozess, den wir dann mit Gott zusammen machen. Ein Prozess, wo wir alle ja noch drinstecken. Vielleicht ist schon Martin schon fast perfekt, aber ich noch nicht. Und ich behaupte, die meisten hier noch nicht. Oder vermutlich keiner. Aber kommen dürfen wir, bevor wir uns ändern. In den Versen 22 und 23, da wären sie, ja. Da steht, aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet. Lasst uns essen und fröhlich sein. Das ist die Reaktion des Vaters. Und was hat der Sohn bisher gemacht? Nichts. Er ist gekommen und hat gesagt, vergib mir. Das ist das Einzige, was der Sohn bisher gemacht hat. Und der Vater, der ist außer sich vor Freude. Er sagt, diese Befehle, die wir da lesen, bringt das beste Gewand, den Ring, Schuhe, schlachtet das gemästete Kalb und freut euch. Und vielleicht mögen die Befehle zuerst gar nicht so viel sagen uns, als außer es wird ein Fest vorbereitet. Aber Gewand, Ring und so weiter, die Dinge, die haben eine Bedeutung. Die sagen, der Vater nimmt seinen Sohn wieder als Sohn auf. was der Vater hier sagt, oder mit dem, was der Vater sagt, bringt er zum Ausdruck, du, mein Sohn, bist mein Sohn und du hast das Hausrecht. Und ich finde es so toll, weil es ist ohne Vorbedingungen, es ist ohne Wiedergutmachung von Seite des Sohnes und es ist ohne Probezeit. Also meine natürliche Reaktion wäre eher, ah, okay, schön, dass du da bist, jetzt schauen wir mal, ob das auch verhebt, ob das ernst meint. Aber der Vater sagt einfach, nein, du bist mein Sohn. Obwohl er ja definitiv gesündigt hat, der jüngere Sohn. Also da brauchen wir nicht drum herum reden. Wir müssen es nicht harmloser machen, als was es war. Er hat es mit Huren und mit Prassen das Geld durchgebracht. Er hat seinen Vater als tot erklärt und so weiter. Also er hat gesündigt, das ist nicht die Frage. Aber der Vater sagt, ich vergebe dir. Du bist wieder mein Sohn. Das Gewand, das war ein Zeichen dafür, dass der Sohn sogar wieder als Stellvertreter des Vaters eingesetzt wurde. Es war nicht irgendein Gewand, es war das beste Gewand. Es war ein Ausdruck der Würde. Der Sohn wäre ja mit der Position des Tagelöhners zufrieden gewesen. Aber der Vater sagt, nein, ich mache dich wieder zu meinem Stellvertreter. Dann hat er noch diesen Ring bekommen, vermutlich einen Siegelring. Einer, der dem Sohn die Autorität des Vaters gab. Er konnte damit Verträge unterschreiben. Oder die Schuhe, die der Sohn bekommt. Barfüßigkeit war ein Zeichen der Armut, war ein Zeichen der Gefangenschaft. Und die Schuhe sind also wieder ein Zeichen dafür, dass die Armut, die Gefangenschaft des Sohnes vorbei ist, dass er wieder ein freier Mann ist. Also das, was der Vater hier sagt, das alles zusammen hat diese wunderbare Aussage. Der Sohn wird wieder als Sohn aufgenommen. Er ist Teil der Familie. Er bekommt das Hausrecht, er bekommt die Stellung, die er von Geburt an eigentlich hatte. Er wird ganz offiziell ein Kind seines Vaters. Und Jesus erzählt das Gleichnis und es ist relativ eindeutig, dass in dem Gleichnis Vater... Manchmal muss man zuerst denken, bevor man redet. Es ist ziemlich eindeutig, dass in diesem Gleichnis der Vater für Gott steht. Der Sohn, der zurückkommt, das sind eben die Zöllner, die Sünder, die mit denen niemand was zu tun haben möchte. Und wenn wir das dann auf uns übertragen, dann heißt das, Gott stellt auch unsere Würde wieder her. Gott setzt auch uns in die Sohnschaft oder Tochterschaft, in die Kindschaft ein. Und er setzt uns auch als Stellvertreter hier auf der Erde ein. 2. Korinther 5,20: So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns, und so bitten wir nun an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Botschafter sind Stellvertreter. Sie haben eine wichtige Aufgabe. Das heißt, wir als Kinder Gottes vertreten Gott sichtbar hier auf der Erde. Ob mit sozialer Hilfe, ob mit Bibeln verteilen, ob es gibt so vieles. Aber es ist Gottes Plan, dass wir seine Botschafter hier auf der Erde sein können. Und wenn wir Gottes Botschafter sind, dann sind wir auch in Gottes Autorität unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Blues Brothers kennt, schon etwas älter, aber die sagen, wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Und das stimmt für uns. Als Kinder Gottes sind wir im Auftrag des Herrn unterwegs. Der Sohn wurde auch frei gemacht. Die Schuhe, das Zeichen der Freiheit. Und so macht Gott auch die Menschen frei. Frei von der Macht der Sünde und frei von der Macht des Todes. Und als letztes noch, er macht ja auch uns reich, so wie er den Sohn im Gleichnis wieder reich gemacht hat. Und bevor jetzt Leute Angst haben, ich rede hier nicht in erster Linie von materiellen Gütern, nicht von diesem Reichtum. Denn kann es geben, wir leben in einem reichen Land, viele von uns sind reich, auch wenn man als Schweizer das ja nicht sagen darf, ich weiß. Aber wir sind reich. Aber die Bibel redet noch von einem anderen Reichtum, der viel wichtiger ist und der garantiert ist, im Gegensatz zum materiellen Reichtum. In Offenbarung 2, Vers 9 sagt Jesus der Gemeinde in Smyrna: Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du aber bist reich. Ich kenne deine Armut, du bist aber reich. Also die Gemeinde, die war äußerlich arm, das kann durchaus so sein im Leben als Christ. Davon gibt es mehr als genug Beispiele, auch gerade jetzt in dieser Welt. Aber die Gemeinde war reich an Glauben. Und weil sie reich war an Glauben, wird sie auch einmal erben dürfen im Himmel. Und wenn wir mal, und dieses Erbe übersteigt alles irdische Erbe bei weitem. Also so macht Jesus uns auch reich, wenn wir an ihn glauben. Das alles, was ich gerade gesagt habe, das gilt für uns, wenn wir zu Gott kommen. Die Bibel nennt es Umkehr, wir nennen es gern Bekehrung. Wahrscheinlich egal, welche Worte du dafür einsetzt. Aber wir müssen zu Gott kommen, wie der Sohn in der Geschichte. Es fängt auch genau wie bei dem Sohn in der Geschichte an, darin, dass wir erkennen, dass wir Gott brauchen. Und es fängt damit an, dass wir erkennen, dass wir gegen diesen Gott gesündigt haben. Indem wir ohne ihn gelebt haben, indem wir ihn nicht Gott haben sein lassen. Und es geschieht dann dadurch, dass wir das wie der Sohn machen, dass wir zu Gott kommen und bekennen, ich habe gesündigt. Wenn wir ihm unser Leben geben, dann werden wir Gottes Kinder. Die Bibel hat dafür eben mehrere Beschreibungen. Eine finden wir in Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Dieses Herz öffnen, dieses ihn aufnehmen, ihm unser Herz überlassen, also unser Leben überlassen, das macht uns zu Gottes Kindern. Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Oder Galater 3, 26. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Und so können wir noch weitermachen, da gibt es noch mehr Verse. Aber alle haben die gleiche Botschaft, dass wir Kinder Gottes sind oder Kinder Gottes werden können, sein können. Wenn wir eben wie der Sohn im Gleichnis zum Vater, zu Gott kommen, dann werden auch wir in den Sohnesstand gesetzt oder wurden wir in den Sohnesstand eingesetzt. Es gibt auch für die Menschen die Möglichkeit, dieses beste Gewand, den Ring, die Schuhe und so weiter zu bekommen. Das gemästete Kalb habe ich ja noch nicht erwähnt. Steht ja auch drin, dass sie das gemästete Kalb schlachten sollen. Also nicht irgendein Kalb sollte geschlachtet werden, sondern das gemästete Kalb. Ich habe gelesen, dass reiche Menschen damals gemästete Kälber gehalten haben, gerade für den Fall, dass ein Ehrengast plötzlich auftaucht. Also der Vater sagt hier mit dem gemästeten Kalb: Du, mein Sohn, der gegen mich gesündigt hat, bist für mich jetzt ein Ehrengast. Und ich finde das ziemlich krass. Ich finde es cool. Der Vater behandelt den Sohn, der ihn entehrt hat, der gesagt hat: Hey, für mich bist du tot, du bist nichts wert für mich, ich möchte mein Geld jetzt, ich gehe. Diesen Sohn behandelt der Vater jetzt als Ehrengast. Einfach nur, weil er zurückkommt und um Vergebung bittet. Das ist Vergebung par excellence. So sieht echte Vergebung aus. Und wenn ich mir das vorstelle, was für ein Geschenk das für den Sohn sein musste, der wusste das ja alles. Er wusste ja, was er gemacht hat. Und der Vater behandelt ihn so. Und so handelt ja auch Gott mit uns. Er freut sich über jeden Menschen, der zu ihm kommt. Die Bibel sagt, dass dann ein Fest im Himmel ist. Und er freut sich nicht nur er setzt auch uns wieder in den Sohnesstand ein. Oder wie schon gesagt, für Frauen in den Tochterstand. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber es klingt gut. Die Aussage ist, er macht uns zu seinen Kindern, egal ob Mann oder Frau. Wir sind Gottes Kinder, wenn unser Leben ihm gehört. Dann haben wir das Hausrecht bei Gott. Dann bist du offiziell sein Kind. Und dann darfst du ihn ganz offiziell Vater nennen. Und ich weiß nicht, ob es dir so bewusst ist, aber das ist was Großes, dass du Gott Vater nennen darfst. Und das ist ein Aspekt, den wir eigentlich erst so im Neuen Testament richtig sehen, wo erst im Neuen Testament so zum Vorschein kommt. Ich habe jetzt nicht alles nachgezählt, aber die Info habe ich so gefunden. Ich weiß nicht, ob du das auswendig weißt, Martin. Aber im ganzen Alten Testament wird Gott auch als Vater bezeichnet, aber es kommt gerade mal 15 Mal vor. Und meistens auch nicht in dieser persönlichen Beziehung, ich, er, mein Vater. Also in allen 39 Büchern des Alten Testaments wird Gott 15 Mal als Vater bezeichnet. Sonst ist er dort Herr der Herrscher, der König, der Schöpfer, der souveräne Gott. Das sind alles die Bezeichnungen, die wir eigentlich im Alten Testament haben. Und dann kommt das Neue Testament. Und da ändert sich der Ton, wenn man so möchte. Allein in den vier Evangelien, Matthäus bis Johannes, wird Gott 165 Mal als Vater bezeichnet. Als Jesus gefragt wird, wie sollen wir beten, da sagt er, sagt unser Vater. Jesus fordert uns auf, Gott als Vater zu bezeichnen. Im ganzen Neuen Testament sind es dann 245 Mal, dass Gott als Vater, als unser Vater bezeichnet wird. Also wir haben die Ehre, wir haben das Vorrecht, diesen Schöpfergott, diesen Herrn über alles, den Herrn der Herrscher, wir haben das Vorrecht, ihn Papa nennen zu dürfen. Einfach nur, weil er uns als seine Kinder eingesetzt hat, weil er uns in seine Familie aufgenommen hat. Und das ist etwas, was er gar nicht machen musste. Wir haben kein Anrecht darauf, ihn als Vater haben zu dürfen. Er hätte ja auch einen anderen Weg wählen können, um uns zu erlösen, sage ich mal. Er hätte uns ja zu Tagelöhnern machen können. Das war ja der Vorschlag vom Sohn. Dann wären wir auch beim Vater, auch im Himmel, aber eben nicht als Sohn, sondern als Tagelöhner, als bessere Engel. Gott hätte es nicht gemusst. Gott will es. Er will uns zu seinen Kindern machen, weil er uns liebt. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Es ist nur aus Liebe, dass wir Gottes Kinder sind. Es ist ein Vorrecht, es ist ein unglaubliches Geschenk, dass wir in die Familie Gottes aufgenommen worden sind. Als vollwertige Söhne und Töchter mit allen Rechten. Gott hat uns das Hausrecht bei sich gegeben, jederzeit, ungefragt, einfach zu ihm kommen zu dürfen. Er sagt am Ende vom Gleichnis zum älteren Sohn, was mein ist, das ist dein. Alles, was Gott hat, ist unser, wir haben das Hausrecht. Gott möchte nicht ein unpersönlicher Gott bleiben. Er möchte nicht einfach der Chef sein und wir die Tagelöhner. Also ja, er ist der Schöpfer, er ist der Herr, er ist dieser Jahwe, er ist der allmächtige Gott, er ist der Herr der Herrscher. Das bleibt er und wird er für immer sein. Aber das Schöne ist, dass durch die Adoption von uns, dass sich unsere Beziehung zu diesem König der Könige geändert hat. Wir dürfen jetzt eine innige, eine liebevolle Beziehung zu Gott haben. Stell dir das mal kurz vor. Ich weiß, wir sollen uns kein Bild machen von Gott, aber vielleicht hast du die Offenbarung gelesen, wie herrlich das ist im Himmel. Und jetzt sitzt Gott auf dem Thron. Groß, mächtig, herrlich, strahlend, atemberaubend, umwerfend, alles überstrahlend. Dieser Gott sitzt auf dem Thron und er schaut dich an. Und dann lächelt er dich an und sagt, mein Kind, du darfst mich Papa nennen. Ich finde, es ist ein schöner Gedanke. Ein Theologe wurde mal gefragt, was ist deine Antwort auf die Frage, was ist denn ein Christ? Die Antwort von ihm lautete, die inhaltvollste Antwort, die ich kenne, ist, ein Christ ist ein Mensch, der Gott als Vater hat. Weiter sagte er, wenn du wissen möchtest, wie gut ein Mensch das Christentum verstanden hat, dann finde heraus, wie viel er aus dem Gedanken macht, Gottes Kind zu sein und Gott als Vater zu haben. Wenn das nicht der Gedanke ist, der seinen Lobpreis, sein Gebet und den ganzen Blick auf sein Leben antreibt und kontrolliert, dann hat er das Christentum überhaupt nicht gut verstanden. Nochmal, wenn du wissen möchtest, wie gut ein Mensch das Christentum verstanden hat, dann finde heraus, wie viel er aus dem Gedanken macht, Gottes Kind zu sein und Gott als Vater zu haben. Wenn das nicht der Gedanke ist, der seinen Lobpreis, sein Gebet und den ganzen Blick auf sein Leben antreibt und kontrolliert, dann hat er das Christentum überhaupt nicht gut verstanden. Und ich wünsche mir, und das ist auch mein Gebet für heute Morgen, dass dieser Gedanke uns wieder antreibt, auffordert, aber eben auch motiviert. Dass es unseren Blick auf unser Leben und auf unser oder auf das Leben allgemein, dass es das wieder kontrolliert, dass Gott unser Vater ist. Wir haben das Hausrecht bei Gott. Wir haben Zugang zu Gott als seine Kinder. Das ist eigentlich eine unglaubliche Wahrheit. Einer hat mal gesagt, das ist monumental. Das ist mega. Gott, Schöpfer von Himmel und Erde. Gott, der alles Leben erhält, der das Universum regiert. Gott, der so herrlich ist, dass Menschen sterben würden, wenn sie jetzt ihn in seiner Herrlichkeit sehen würden oder in seiner Heiligkeit sehen würden. Dieser Gott, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Dieser Gott, der Herr ist über die himmlischen Heerscharen, also auch der Kriegsherr ist. Dieser Gott möchte aufgrund seiner Liebe zu uns eine innige, väterliche, liebevolle Beziehung haben. Zu dir. Einfach nur, weil er will. Ich wünsche mir, dass es eine Wahrheit ist, die in dir und mir wieder lebendig werden darf. Dass es uns antreibt, dass es unser Leben, unser Denken bestimmt und kontrolliert. Dass wir Gott als Vater kennenlernen und auch als Vater wieder neu lieben lernen können. Amen. Gott, ich danke dir für deine Liebe und ich bitte dich, dass uns immer wieder neu bewusst werden darf, wie fest du uns liebst und was für ein Geschenk du uns machst, dass du uns als Kinder annimmst und was es heißt, dass wir wirklich das Hausrecht haben bei dir, dass du uns einsetzt als deine Botschafter, dass du uns auch deine Autorität verliehen hast. Ja, du bist ein unglaublicher Gott und danke dürfen wir mit dir leben. Und ich bitte dich, dass auch gerade mit durch Gideons, durch die Bibeln, die verteilt werden, dass viele, viele Menschen das noch erleben dürfen und zu dir kommen dürfen und auch Teil unserer Familie werden können, auch deine Kinder werden dürfen. Ich bitte dich, dass du dich verherrlichst durch mich, durch uns, durch jeden Einzelnen von uns, dass deine Liebe durch uns in diese Welt auch getragen werden darf. Und danke durften wir kommen, bevor wir uns verändert haben. Danke dürfen wir jetzt kommen, wenn wir mit der Veränderung Mühe haben. Danke, dass du uns vergibst und dass die Vergebung eben gilt, nicht nur am Anfang, sondern jeden Tag neu. Vielen Dank dafür. Amen.